Also, Gott hat uns in seiner Gnade gerecht gemacht. Das ist jetzt für uns nichts Neues, aber es ist trotzdem immer wieder wichtig zu hören. Es tut einfach gut, das zu wissen und wieder zu hören. Weil und das ist die tiefere Sache. Er hat uns nicht bloß vergeben, sondern er hat die Sünde, den Samen Adams, weil wir an Jesus glauben, aus unserem Geist rausgenommen. Das ist eigentlich das Geheimnis der ganzen Sache. Weil viele denken, ja, er hat uns halt unsere Sünden vergeben aus Gnade, und was ja stimmt, aber er hat mehr getan. Er hat den Samen Adams aus unserem Herzen, aus unserem Geist herausgenommen und hat einen anderen Samen reingelegt. Einen Samen der Gerechtigkeit hat er in uns eingepflanzt. Und jetzt kann dieser Same plötzlich Frucht bringen. Vorher hat der Same Adams, der Same der Sünde, Frucht gebracht. Ungute Dinge. Aber jetzt durch die neue Schöpfung, durch die Wiedergeburt, ist der Same der Gerechtigkeit in unser Herz hineingelegt worden, von Gott selbst eingepflanzt, und jetzt kann dieser Same gute Frucht bringen. Ja, einen richtigen Glauben dementsprechend und die richtigen Werke folglich. Das kommt dann hervor, die Frucht. Frucht ist immer das, was dabei rauskommt. Wenn es in der Bibel was liest von Frucht, nicht, dass jemand meint, es hat mit Äpfeln und Orangen zu tun, sondern es hat mit unseren Werken zu tun. Also, weil der richtige Same drin ist, kommt auch dann die richtige Frucht heraus. Und die Bibel sagt, wir sind der Sünde gestorben oder abgestorben, sagt 1. Petrus 2, 24. Das heißt, wir haben keine Verbindung mehr zur Sünde. Da ist kein, ja, das Schnur ist zerrissen. Und wenn die Sünde bei uns anklopft, dann reagieren wir nicht mehr. Weil wir nicht mehr Sünder sind. Wir reagieren nicht mehr auf die Sünde. Zumindest nicht mehr im Geist. Ja. Das Fleisch kann noch sündigen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir sind ja geistliche Menschen. Wir als Gerechtigkeit Gottes, wir reagieren nicht mehr. Es ist ungefähr so, wie wenn du den Toten anstupst und sagst, hey, komm, geh mit mir, trink mir eine halbe. Der rührt sich nicht mehr. Und so rühren wir uns nicht mehr, wenn die Sünde uns betatscht und anklopft und uns bewegen will, irgendwas Dummes zu tun. Die Sünde hat seitdem keine Macht mehr über uns. Nur dann, wenn wir uns auf sie einlassen, wenn wir ihr die Hand geben und sagen, jawohl, ich gehe mit dir. Ja. Aber so nicht. Wir sind jetzt Diener der Gerechtigkeit geworden. Und darum bringen wir Früchte der Gerechtigkeit. Ja, nicht mehr sündige Früchte, sündige Taten. Das ist ein Riesenunterschied. Und das kommt daher, weil der Same rausgenommen ist. Der adamitische, sündige Same ist nicht mehr in uns. Andere haben gesagt, die Sündennatur ist aus uns rausgenommen. Dasselbe Bedeutung. Aber wie gesagt, 1. Petrus 2, 24 sagt uns, Jesus, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Also wir sind den Sündern der Sünde abgestorben, werden nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht, wir haben nichts mehr mit der Sünde am Hut, aber wir leben jetzt für die Gerechtigkeit oder die Gerechtigkeit lebt jetzt in uns und dann kommen die Früchte der Gerechtigkeit hervor. Aber doch, wir als Menschen, wir haben einen freien Willen, wir können trotzdem immer wieder entscheiden, wem dienen wir? Dienen wir der Gerechtigkeit oder dienen wir der Sünde? Ja, die Bibel sagt, die Sklaven der Sünde oder Sklaven der Gerechtigkeit. Da entscheiden wir doch ein Stück weit noch selber mit, weil eben Gott hat uns nach seinem Bilde geschaffen und er hat einen freien Willen, so haben auch wir einen freien Willen bekommen. Und wir entscheiden uns, entweder regiert der gerechte Geist in uns oder eben das sündige Fleisch. Jetzt wenn ich mal Psalm 1 nehme, da zeigt es uns das mit dem Fruchtbringen ein bisschen auf, wie das gut funktionieren kann. Der Psalm 1, ab Vers 1, da heißt es hier, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz, also jetzt nicht mehr Gesetz, sondern am Wort des Herrn und über sein Wort sind Tag und Nacht. Ja, damals war es Gesetz, als das geschrieben wurde, und selbst das Gesetz hat schon was gebracht, wenn sie darüber nachgesonnen haben. Aber jetzt haben wir jetzt eine bessere Stellung. Jetzt brauchen wir nicht mehr über Gebote und Gesetze nachdenken, sondern über sein Wort, über seine Erlösungswerke, über seine Verheißungen und so weiter. Aber wenn er so seine Lust daran hat, es gerne tut, Interesse zeigt und dann darüber nachdenkt, liest und nachdenkt, und wie kann ich das in meinem Leben einbauen, wie kann ich dementsprechend leben, oder was sagt die Bibel, wie soll ich leben, wie soll ich glauben, wie soll ich handeln, wenn irgendein Problem auftaucht, was hat der Herr mir da gegeben, oder wer bin ich in Christus, was bin ich durch ihn und so weiter. Und wer das tut, wenn ich weiterlese im Vers 3, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist die Verheißung für diesen Mann, diese Frau, die eben über das Wort Tag und Nacht sind. Dann bist du im Vergleich wie ein Baum an Wasserbächen. Ja, der wird nicht dürr. Da ist immer Wasser für die Wurzeln da. Und er bringt auch zu jeder Zeit seine Frucht. Ergebnisse, gute Ergebnisse. Aber was er tut, gelingt ihm, sagte hier der Psalmist. Und dann funktioniert dein Leben. Was du tust, wird dir gelingen. Ja, auch wenn manchmal Schwierigkeiten sich auftürmen. Aber dann stell dich auf das Wort und sag, ich bin wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ich sinne über das Wort nach. Ich glaube dem Wort. Und deshalb wird das, was ich tue, mir gelingen. Ja, bei denen, die das nicht tun, der Psalmist nennt es im Vers 4, die Gottlosen, ja, die nicht mit Gott, nicht über sein Wort nachsinnen, die sind wie Spreu, die der Wind verweht. Ja, eigentlich Pustekuchen. Wie Spreu, die der Wind verweht, keine Frucht. Und darum heißt es weiter im Vers 5, bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Also die Gerechten, die nach dem Samen der Gerechtigkeit leben, die kennt der Herr. Und er kennt auch, was du tust und was du für Probleme hast und wo es lang geht. Der Herr kennt deinen Weg. Ja, er kennt deine Vergangenheit, deine Gegenwart, er kennt sogar deine Zukunft. Das ist schon sehr gut. Und da kümmert er sich auch drum. Um den Gottlosen kümmert er sich nicht. Drum vergeht der Weg. Der wird irgendwo, mein Pustekuchen, wie Spreu, die der Wind verweht. Bei einem Ungläubigen, bei einem Gottlosen, ja, da kommt vielleicht danach mal irgend so eine schwere Krankheit und bis schaust, zack, ist er schon eingegraben. Nicht so die, die dem Wort vertrauen. Nicht die, die am Wasser gepflanzt sind. Das ist ein Riesenunterschied. Also es macht Sinn, die Bibel, das Wort Gottes als Richtschnur zu nehmen, zu studieren, zu nachdenken und dann auch danach zu leben. Ja, damit du nicht ein Selbstbetrüger bist, der nur hört und liest, aber es nicht lebt, der schmiert sich aus, sagt der Jakobus. Also das gehört dazu, dass man dann auch bewusst so lebt, wie man es eben erkannt hat, nachdem man in der Bibel gelesen, studiert hat und darüber nachgedacht hat und versucht hat, es ins Leben einzubauen. Wenn du für deinen Lebensstil nicht den Sünder und den Gottlosen als Vorbild hast, ja, und nicht nach den sündigen Maßstäben der Welt lebst, sondern dich davon fernhältst, dann bist du gottgefällig, dann bist du nicht ein Gottloser. Wir haben als Christen einen anderen Lebensstil wie die anderen in der Welt. Und da muss ein Unterschied zu sehen sein, das kann gar nicht anders sein. Wenn wir genauso dumm und sündig und pervers schon fast leben wie die Welt, dann ist der Psalm 1 noch nicht durchgedrungen. Wenn wir aber Gottes Wort als Richtschnur für unseren Lebensstil nehmen und darin lesen und forschen, was ist Gottes Plan und Gottes Wille? Früher hat mir immer einer gesagt, die Bibel ist das Handbuch fürs Leben, und da ist was dran. Wenn du ein Auto kaufst, dann schaust du auch, oder irgendein anderes Gerät, liest du das Handbuch, wie gehe ich mit dem um? Und die meisten Menschen leben so in ihrem Leben dahin und schauen nicht ins Handbuch rein. Und die Bibel ist das Handbuch für einen Menschen. Und wenn du da drin liest und forschst mit der Absicht, ich will so leben, dass es für Gott gut ist und ihm gefällt, dann wirst du auch die gute Frucht haben, weil der Herr das sieht und weil der Herr dabei ist. Ja, nicht falsch denken, oh, jetzt habe ich wieder Leistungsdruck, jetzt muss ich wieder dieses und alles Gute tun, damit der Herr mich segnet und als gerecht ansieht. Nein, so nicht. Aber weil der Same der Gerechtigkeit in dir ist. Und der meldet sich. Der meldet sich, wenn du im Zwiespalt steckst, lebe ich sündig, lebe ich gerecht. Dann schreien zwei, einer links, einer rechts. Der eine schreit gerecht, der andere schreit Sünde. Aber du steckst dazwischen und musst dann eine Entscheidung treffen. nach wem du dich richtest. Also bleibe lieber im Wort mit Gott in der Gemeinschaft oder im Wort, am Wort bleiben. Das ist wie der Baum, ja, der ist am Wasser gepflanzt. Und so bist du am Wort gepflanzt, wenn du damit arbeitest, wenn du liest und darüber nachdenkst und das in dein Leben einbaust. Dann wirst du alle Zeit Frucht bringen und was du tust, wird dir gelingen. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Ja, manchmal meint man, ach, das hat wieder gar nicht hin. Aber wenn du dann dabei bleibst und sagst, doch, der Herr hat gesagt, dass ich gelingen habe in allem, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt, der mir hilft, der mich stärkt, der mir Weisheit gibt. Und du sprichst es auch für dich aus und sprichst es auch laut aus. Ja, dann setzt du deine gottgegebene Autorität und Waffe in deinem Leben ein. Das kriegt der andere vielleicht nicht mit, aber das ist Glaube pur, den du lebst. Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe einen großen Glauben, einen brutalen Glauben, und wenn die Schwierigkeit auftaucht, ist er nicht da. Der Glaube muss ausgepackt werden, sofort, wenn das Problem auftaucht. Dann musst du wissen, was geschrieben steht und nach was du dich richtest. Man stellt sich raus, ob du an Wasserbächen gepflanzt bist oder in der Wüste steckst. Also das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Das Wort ist ja, Kraft. Jesus ist das Wort und im Wort steckt die Fülle drin. Ich habe vor einer Zeit einmal gesagt, so wie du mit der Bibel umgehst, so gehst du mit Jesus um. Da ist was dran. Gottes Segen ist auf dem, der Gott glaubt. Und wenn du Gott glauben willst, musst du wissen, was er sagt. Und nicht so denken, ja, das hat ja der Paulus geschrieben, das hat ja der Petrus geschrieben. Es ist Gott inspiriert. Nicht alles, ja. Der Paulus hat auch was geschrieben und der Petrus. Es sind ja eine Briefe gewesen, aber da kannst du dann, geführt vom Heiligen Geist, eben diese Perlen finden, wenn du drin forschst und suchst und nachliest und drüber nachdenkst. Und dann triffst du Gott sozusagen, da hast du Gemeinschaft mit ihm. Da tauchst du direkt in seine Kraft und in seine Weisheit ein. Und ich denke, dass es sich wesentlich mehr lohnt, sich Zeit zu nehmen, das Wort Gottes zu studieren, darüber nachzudenken und sich danach zu richten, als sonst irgendwelche weltliche blöden Dinge zu tun, die Zeit mit unsinnigen Dingen zu vertrödeln. Ja, ich sage nicht, dass man nicht einmal irgendwo hingehen kann oder mal im Fernsehen was anschauen kann oder sonst was. Wenn das andere vorher gepasst hat, ja. Aber wenn du nur solches unsinniges Zeug im Kopf hast und tust und nicht das Wort Gottes über das nachsinnst, aber wenn du deinen Kopf mit unsinnigem Zeug voll hast, wie willst du dann noch über das Wort nachsinnen? Ja, dann weißt du vielleicht, ja, ich habe eine Bibel zu Hause liegen, aber was steht denn jetzt eigentlich drin? Das funktioniert einfach nicht. Da bist du nicht gepflanzt an Wasserbächen. Ja, und von ganz sündigen, blöden Dingen ist einmal gar nicht zu reden. Das passt sowieso nicht zu einem Christen. Aber wie gesagt, schon die ja, unnützen Dinge ein bisschen im Zaum halten und nicht eben die unnützen Dinge der Bibel vorziehen. Macht Sinn, unbedingt, macht Sinn. Weil du willst ja dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen, oben bleiben und siegreich hervorkommen aus der Situation und nicht dann ja, untergehen oder ja, genauso wie die Leute in der Welt, den Arzt, die Medizin, den Rechtsanwalt und was weiß ich, was alles bemühen zu müssen oder viel Geld ausgeben müssen für irgendein Zeug. Das passt nicht zu uns Christen. Wir sollen dem nachjagen, sagt uns Sprüche 21, 21. Ich lese mal den Vers. Wer der Gerechtigkeit und der Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Ja, diesen Dingen sollen wir nachjagen. Und nachjagen ist schon ein starker Ausdruck. Ja. Bist du schon mal Jäger gewesen und jemanden nachgejagt? Ja, als Kinder beim Fangen spielen, beim Fußball spielen, jagst du den Ball nach, oder? Und du bist nicht bloß ein bisschen hinterhergetrappt und hast gesagt, ach, der andere ist halt schneller. Ist halt dann egal. Du hast dich eingesetzt und hast geschaut, dass du den Ball erwischt und das Tor schießt, oder? Also, so ist es auch im Geistlichen. Jage den Dingen des Geistes nach. Das bringt dir was. Ja, da bist du dann schon auch ein Stück weit deines Glückes Schmied, wie das Sprichwort sagt. Da kann der andere nichts dafür. Jeder ist so ein Stück weit seines Glückes Schmied und da kann auch Jesus nichts dafür, weil Jesus hat für uns ja alles getan. Er hätte nicht müssen, aber er hat es aus Liebe zu uns und aus Gnade zu uns getan. Und das soll man doch nicht irgendwo als oder wenig Wertschätzung dem entgegenbringen. Also schätze das, was Jesus getan hat. Suche mit Eifer die Perlen im Wort Gottes. Ja, da sind Perlen drin in diesem Wort. Verheißungen, Anweisungen Gottes, Führung Gottes. Jesus lebt in diesem Wort Gottes. Er lebt in diesem Buch. Ja, er lebt da drin. Und wenn du das forschst und aufnimmst, dann machst du diese Worte wieder lebendig. Nicht, dass ewig tote Buchstaben in einem alten Buch sind. Du machst es lebendig, wenn du es liest, hörst, drüber nachdenkst und auch sprichst. Ja? Gehört dazu. Ein schweigender Christ lebt in der Niederlage, sagt der Hagin zumindest. Da ist was dran, wenn man Jakobus liest, dass wir unser Leben lenken mit unseren Worten. Stimmt, das gehört dazu. Der Herr liebt es, wenn wir der Gerechtigkeit nachjagen, sagt dann Sprüche 15,9. Ich lese auch nochmal vor. Ein Gräuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Also jage dieser Gerechtigkeit nach. Mit dem Bewusstsein, ich will auch Gerechtigkeit in meinem Leben tun. Gottlosigkeit und Sünde ist ihm ein Gräuel. Ja, manche Christen, ja, die sind so gelehrt worden. Ja, ich bin ja gerecht durch den Glauben. Ganz scheißegal, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Gibt keine Sünde mehr, auch wenn ich was weiß ich für einen Blödsinn mache. Das ist auch eine Irrlehre. Ja, das sind die Tricks des Teufels, der dann die gute Lehre über Gerechtigkeit und Glauben verdreht und dem Fleisch sozusagen Freiraum gibt zum Sündigen. Das ist auch nicht das, was die Bibel wirklich lehrt. Weil dann ist die Frucht nicht dementsprechend. Dann hat der Same der Gerechtigkeit nicht Wurzeln gefasst, ist nicht emporgewachsen wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wenn aber diese Frucht der Gerechtigkeit emporwächst, weil du das Wort aufgenommen hast, weil du deine Wurzeln am Wasser hast, dann kommt das Richtige hervor. Und wenn sich das nicht zeigt, dann lebst du nicht im Wort. Ich bezweifle bei Leuten, da wo überhaupt nichts sich verändert. Die haben sich zwar einmal bekehrt, haben das Übergabegebet gebetet, leben genauso weiter wie vorher, null hat sich geändert. Da bezweifle ich ernsthaft diese Wiedergeburt. Ich bin nicht der Richter, wenn sie wiedergeboren sind, ist es toll und ist es super, freue ich mich, aber ich bezweifle es. Weil es ist der Unterschied. Manche, ja, die gehen ab, die bringen Frucht, die interessiert die Bibel, die wollen was wissen, die kommen in den Hauskreis, in die Gemeinde, lesen Bücher, kaufen Bücher, schauen im Internet und so weiter. Die wollen wissen, die jagen nach, die wollen das Wort der Wahrheit wissen. Und die anderen, ja, habe jetzt nicht Zeit, jetzt muss ich dieses und jenes und auf die Party und auf jene Veranstaltung und so weiter, wird sich früher oder später dann eben auch im Segen oder Nichtsegen zeigen. Jeremia 17, 7 und 8 sagt uns zum Beispiel, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Finde ich eine großartige Aussage. Der Mann, der den Herrn vertraut, dessen Vertrauen der Herr ist, ja, nicht so allgemein, ja, der Herr wird schon. Ich meine, immer wer auf den Herrn vertraut, muss auf das vertrauen, was er gesagt und getan und uns gegeben hat. Das gehört irgendwo ein Stück zusammen. Und dann nimmt er wieder dieses Bild von dem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Am Bach, an seine Wurzeln und findet immer Wasser. Und dann, was passiert, wenn die Hitze kommt? Wenn das Jahr der Dürre kommt? Er ist immer noch grün. Er bringt immer noch Frucht. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen, sagt der Herr. Er ist unbekümmert. Ja, im Jahr der Dürre, bei Mangel, bei Problemen, wenn alles schlecht aussieht, alle jammern und klagen, dann wirst du unbekümmert sein. Brauchst du bloß jetzt schauen. Alle reden negativ und schlecht und wie schlimm das noch ist. Und Politik und alles ist schlecht und die Kriege und ach, furchtbar. Wenn du aber im Wort bist und das Wort Gottes deine Nahrung ist, dein Wasser ist, dann kannst du auch da noch Frucht bringen und unbekümmert sein und dir keine Sorgen machen und du feststehen im Herrn. weil du hast dein Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt und auf sein Wort und auf sein Opfer am Kreuz, dann wird dir, auch wenn es rundherum schlecht ausschaut, nichts mangeln. Du wirst Frucht haben, Frucht bringen und Frucht haben. Unbekümmert sein. Und das ist schön, unbekümmert zu sein. Ja, ein Mensch, der immer nur Sorge und Ängste und oh, was wird es noch gerade? Kommt irgendeine kleine Meldung, die man nicht so gut ausschaut, fällt er sofort ins tiefste depressive Loch und so weiter. Muss ja nicht sein. Nützt ja nichts. Du änderst die Situation nicht, wenn du in ein depressives Loch fällst. Du änderst nur deine Situation und die veränderst du wirklich sehr schlecht. Du machst es von schlecht zu schlechter. Also bleib am Wort, bau auf den Herrn Jesus, auf seine Verheißungen, auf das, was er gesagt hat, ja, dann wirst du glücklich sein. Ja, der andere, der das nicht tut, in Jeremia 17, 5 und 6 vorher, da steht es drin, der ist verflucht, weil er auf Menschen vertraut, der sein Fleisch zu seinem Arm macht, was er selber, ich bin selber stark und kann selber, dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Ja, da wird nichts Gutes kommen. An dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das ist Aussage, das ist eine heftige Aussage. Also es lohnt sich unbedingt, am Wort zu leben, die Wurzeln nach dem Wort auszustrecken, deine Fühler nach dem Wort Gottes auszusprechen, weil Gott steckt da dahinter. Ja, es ist ja nicht bloß, wie gesagt, ein Buch. Gott steckt hinter der ganzen Sache. Er, der allmächtige Gott, dein himmlischer Papa, der alles gemacht hat, dem nichts unmöglich ist, der steckt da dahinter. Und dann kannst du wirklich unbekümmert sein. Gut, und der Herr ist ja in Vorleistung gegangen. Er hat uns durch den Glauben, durch die Wiedergeburt, diese Gerechtigkeit geschenkt. Und aus dieser Gerechtigkeit heraus kann Frucht entstehen. Frucht der Gerechtigkeit, Frucht der Heiligkeit. Ehrlichkeit zum Beispiel, Aufrichtigkeit, das sind alles solche Dinge. Der Galaterbrief gibt uns ja da eine ganze Reihe vor, welche Frucht das der Geist bringt. Und er sagt uns auch deutlich, was das Fleisch für Ergebnisse hervorbringt. Die wollen wir ja nicht hören und sehen und haben. Aber wie gesagt, es ist nicht so, wie es die Religion vermittelt hat. Wir müssen Gerechtigkeit wirken, um gerecht zu sein. Das ist Arm des Fleisches. Da bist du grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, weil dann der falsche Same in dir ist. Wenn immer noch Adams Same in dir steckt, wirst du scheitern. Dann kann nichts Gescheites rauskommen, weil aus dem Samen wächst, was hervor ist. Immer schon so, ne? Wenn der richtige Same drin ist, kommt auch die richtige Pflanze hervor. Also es ist gut, Gutes zu tun, Gerechtigkeit zu wirken, aber eben nur aus Grund des Glaubens, weil die Gerechtigkeit in dir angelegt ist. Und nicht, um gerecht zu werden oder um sagen zu können, ey, schau dir meine Werke an, wie gerecht ich doch bin und wie ich werde immer noch gerechter oder so. Das ist die falsche Haltung. Der Herr hat durch die Beschneidung des Herzens bei der Wiedergeburt seine Gerechtigkeit in uns eingepflanzt. Und seine Gerechtigkeit ist die vollkommene Gerechtigkeit. Die ist die von Jesus und er war vollkommen gerecht. In Jesus war von Anfang an der Same Adams nicht drin. Das ist der Riesenunterschied, den Jesus zu uns macht. Von Geburt an, weil er Sohn Gottes war, kein Same der Sünde. Also konnte er auch nicht sündigen. Sünde war ihm fremd. Und wie gesagt, die Sünde konnte ihn auch nicht touchen, weil er war von Anfang an, sage ich mal, der Sünde gestorben. Erst als er am Kreuz dann war, wurde er zur Sünde gemacht. Mit dem Tausch am Kreuz. Das ist der Unterschied. Aber wir entscheiden uns am besten, dass wir dann auch der Gerechtigkeit des Geistes folgen und nicht der sündigen, fleischlichen Regungen. Wir müssen immer uns wieder die Frage stellen, wem dienen wir? Ja, wenn ich hier Römer 6, 16 lese, hier sagt uns die Schrift, wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also, wem ihr euch zur Verfügung stellt, das ist genau das, was der Paulus sagt, was ich vorher gesagt habe. Auf wem höre ich, wem folge ich? Der Gerechtigkeit oder der Sünde? Wir entscheiden, wessen Sklaven wir sind, wessen Diener wir sind. Der freie Wille ist uns immer noch gegeben. Er ist nicht weggenommen worden, nachdem wir uns bekehrt haben. Wir können uns nur frei entscheiden, Gott zu vertrauen, Jesus nachzufolgen, dem Wort zu glauben, die Verheißungen zu nehmen. Und dann kommt auch die richtige Frucht dabei hervor. Gott hat uns durch diesen Samentausch befähigt, Gerechtigkeit hervorzubringen. Er hat uns einfach für gerecht erklärt. Wenn man immer darüber nachdenkt, ja, da kommt jetzt irgendein Sünder daher mit einer ganzen Liste, was er alles so verbrochen hat, und der Richter sagt, okay, das tun wir jetzt alles weg, die Liste schmeißen wir weg, ich erkläre dich jetzt für vollkommen gerecht, als hättest du das nie getan. Da fällt den meisten die Kinnlade runter, oder? Kann doch nicht sein. Der muss doch jetzt gestraft werden für das Böse, was er doch getan hat. So wäre das Bild. Genauso hat es Jesus mit uns gemacht. Er hat uns einfach für gerecht erklärt. Das Alte vergangen, ausgelöscht, weggetan, gerecht gemacht. Das ist das Gnadengeschenk, das er gibt. Das ist das Tolle an der ganzen Sache des Glaubens. Das ist, ja, da ist kein Druck da. Das ist, ja, vielleicht ist fast so, kann man nicht annehmen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist vielleicht eher unser Problem. Aber es ist wahr. Und das muss als oberste Offenbarung sein, weil die Folgen der Sündennatur, ja, die müssen nämlich dann auch absterben, wenn wir der Sünde gestorben sind. Dann muss die Krankheit sterben, dann muss das Gebrechen absterben, dann muss die Armut absterben, dann muss der Fluch absterben, nach und nach. Und genau das ist die Botschaft. Ja, und dann muss der Geist anfangen zu regieren und nicht mehr das Fleisch. Das Fleisch wird immer schwächer, ja, also nicht körperlich schwach, sondern die sündige Regung des Fleisches wird immer schwächer und wir wandeln im Geist, wir werden geführt durch den Geist, erfüllt mit dem Geist, erfüllt mit der Kraft Gottes und wir wandeln in Gerechtigkeit. Das ist die Folge dessen, weil der Herr uns für gerecht erklärt hat. Einfach so. Nur weil wir gesagt haben, ja, das, was Jesus am Kreuz da getan hat, das glaube ich. Das hat ausgereicht. Gerecht erklärt, es ist alles ausgelöscht. Der Sünde gestorben. Und so können wir uns dann mit unserem freien Willen auch richtig entscheiden. Ja, die Sünde hat uns vorher gezwungen zu sündigen. Die Gerechtigkeit zwingt uns zu nichts. Aber wir haben die Freiheit, uns richtig zu entscheiden, dass wir in Liebe wandeln, in der Gnade, in Vergebung, in Versöhnung, dass wir treu sind, ehrlich, großzügig. So können wir jetzt leben. Das haben wir frei gemacht dafür, dass wir uns dafür entscheiden. Ja, die Sünde wollte uns zwingen, in Bosheit zu leben, in Gesetzlichkeit zu leben, in der Lüge zu leben, Rache zu üben, Rachegedanken zu haben, Zorn, Wut, was gibt's Neues für komische Werke des Fleisches, geizig zu sein und so weiter. Galaterbrief könnt ihr es nachlesen. Galater 5, 16 bis 25. Also danach kannst du prüfen, wo stehe ich? Wer regiert? Wem folge ich? Wohin hängt mein freier Wille noch? Was sagt er hier noch in Galater 6, ab Vers 3? Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Also Hochmütigkeit, Stolz auf eigene Werke zu setzen. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Ja, prüfe dein Werk, halt dir selber den Spiegel vor. Und wenn du es festgestellt hast, ich habe es ganz gut hingekriegt, dann hast du für dich selbst Ruhm. Ja, und du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Ah, ich war besser wie der andere oder schlechter wie der andere. Der andere muss vor Gott stehen und du musst vor Gott stehen. Der andere muss sich am Wort Gottes orientieren, du musst dich am Wort Gottes orientieren. Aber wir brauchen uns nicht einer am anderen orientieren. Ja? Jeder, sagt er hier weiter, jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ich habe mal früher ein Buch gelesen, da ist es um diese Bürde gegangen. Und Bürde ist jetzt nicht irgendwie was, ein schweres Paket. Dieses Wort, das war so das kleine Paket, das der Soldat gehabt hat, wenn er draußen am Feld im Kampf war. Da konnte er nicht einen ganzen Koffer mitschleppen, also hat er ein kleines Päckchen dabei gehabt, so die Grundausrüstung. Das ist mit diesem Wort Bürde gemeint. Also nicht was extrem Schweres, aber trotzdem hat jeder, ja, wie man so schön sagt, sein Backerl zum Tragen. Jeder hat irgendwo irgendwelche Schwierigkeiten, mit denen er umgehen muss. Ja, aber jeder muss seine Bürde tragen und nicht die vom anderen, schreibt er hier. Und dann schreibt er weiter, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, dieses Saat- und Ernteprinzip, das besteht. Ja, das besteht und das ist wahr. Und du musst auch schauen, was sähe ich und wohin sähe ich, welche Ernte will ich haben, dementsprechend muss gesät werden. Kärgliche Ernte kriegt der, der kärglich sät. Ja, der, was Falsches sät, wird eine falsche, schlechte Ernte bekommen. Ja, wenn du Bosheit sähst und du wunderst dich, warum das alle Leute auf dich böse sind, naja, dann hast du, das war die Saat, die irgendwann Frucht hervorgebracht hat. Oder wenn du auf dein Fleisch sähst, schreibt hier der Galaterbrief weiter, dann wirst du vom Fleisch Verderben ernten. Was meint er hier? Auf Fleisch säen, aufs Fleisch vertrauen, auf das, wie gut, dass ich doch bin, auf das, wie toll, dass ich bin, wie was weiß ich was alles, auf deine eigene, auf dein Ego säen. Da kommt Verderben raus. Wenn das Verderben ausschaut, okay, das ist wieder auf einem anderen Blatt Papier, das ist auch nicht bei jedem gleich, aber irgendwo kommt Verderben raus. Aber wer auf den Geist säet, auf das vertraut, auf das Wort, weil das Wort ist Geist, auf Gott, Gott ist Geist, auf Jesus, den Heiligen Geist, wer da drauf baut, ja, da hinein säet, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und hier meine ich nicht mit ewigem Leben, ja, ich lebe da nochmal ewig, sondern Leben aus der Ewigkeit. Ja, da kommt jetzt schon Lebensqualität, himmlische Lebensqualität, wird er ernten. Ein gutes Leben wird er ernten. Ja, und da schreibt der Paulus weiter im Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermattern. Ja, nicht aufhören, Gutes tun. Auch wenn es keiner sieht, auch wenn du nicht erwarten kannst, der lobt mich aber jetzt, oder der, keine Ahnung was. Der Herr sieht es. Und zur bestimmten Zeit werden wir alle ernten, wenn wir nicht ermatten, wenn wir nicht aufgeben, wenn wir nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Ja, manchmal ist es so, dass man so an einem Punkt steht, wo man sagt, ach komm, lass doch das jetzt, was soll das dann noch bringen? Ja, dann sagt der Herr, gib nicht auf, ermatte nicht. Zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Und du kannst auch sagen, Herr, jetzt brauche ich aber eine Ernte. Ich habe gesät. Du kannst es schon vorbringen und sagen, ich habe gesät. Ich habe auf den Geist gesät. Ich habe das Wort Gottes in mein Herz gesät. Ich habe hier was gespendet. Ich habe da was Schrift weitergegeben, von Jesus erzählt. Und tausend Dinge gibt's. Sind Saatgut, sind Samen. Und du wirst ernten, wenn du nicht ermattest. Er schreibt noch im Vers 10 weiter. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also das Gute allen gegenüber, auch den Nachbarn und auch den Arbeitskollegen und auch der buckligen Verwandtschaft, ja, und auch deiner eigenen Familie, aber am meisten, schreibt er hier, gegenüber denen, die auch gläubig sind, die Familie Gottes. Hausgenossen des Glaubens, die Kinder Gottes, an denen meistens. Aber wenn du ein Kind Gottes was Schlechtes tust, das ist das Schlechteste, was du sehen kannst. Aber da hast du Gottes Augapfel berührt und das ist unangenehm. Ja, da gibt es ein paar Finger, sozusagen. Also, Achtung, wir bleiben beim Guten. Ja, das Geschenk der Gerechtigkeit, das uns gegeben wurde, laut Römer 5,17, daraus entsteht Frucht, der Segen der Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit zu sein, das bringt tatsächlich Segen. Rein nur diese Tatsache, gerecht zu sein, gerecht gemacht zu sein von Gottes Gnade. Diese Stellung, als Gerechter vor Gott zu stehen. Weil die Bibel hat sehr viele wunderbare Verheißungen für die Gerechten. Die müssen wir kennen, ja? Die müssen wir wissen, die müssen wir Intus haben. Vor allem als gläubiger Christ musst du dich selbst sehen in der Stellung eines Gerechten. So viele Christen sehen sich einfach als Sünder an, weil es tausendmal gesagt wird, oh, wir sind ja alle Sünder. Nein, das sind wir nicht. Wir waren vielleicht welche, ja, aber wir sind es einfach nicht mehr, weil er uns gerecht gesprochen hat. Und diese Stellung kann dir niemand nehmen. Selbst wenn du sündigst, wirst du nicht wieder ein Sünder, weil dein Geist in dir sündigt nicht. Ja, und du musst dich selber mit dem Wort Gottes ein bisschen identifizieren. Du musst dich selber in dieser Stellung des Gerechten sehen. Ja, nicht bloß, ja, habe ich jetzt gehört, weiß ich kann den Vers sogar auswendig. Du musst es sehen, dass du das bist. So ist es eigentlich mit allem. Du musst dich mit der Bibel identifizieren, mit Jesus identifizieren. Wenn du zum Beispiel weißt, dass Abraham und Isaak extrem gesegnet waren, ja, ist schön, das zu wissen, aber es nützt dir noch gar nichts. Aber du musst lernen, dich in diesem selben Segen zu sehen, weil du das geerbt hast in Christus, mit Jesus geerbt. So ist es in allen Verheißungen. Du musst dich bildlich in die Bibel hineinversetzen oder die Bibel in dich hineinversetzen, in dein Herzen, in deiner Vorstellungskraft, dieses ja, zu sehen, wer und was du wirklich bist. Das macht es erst lebendig, das bringt dann diesen Segen der Gerechtigkeit erst zum Fließen. Also viele Christen laufen durch die Gegend, die sind gerecht. Gott hat sie gerecht gesprochen. Aber sie wissen es nicht oder sie glauben es nicht oder sie sehen sich nicht so. Das blockiert das Ganze. Die hätten einen riesen Segen von Gott parat, liegt auf ihnen und sie erleben ihn einfach nicht, weil sie es nicht, ja, weil sie es nicht erfasst haben. Ja, man muss das erfassen. Das ist mit allen Dingen, ob das mit der Heilung ist oder mit der Segnung oder mit sonstigen Verheißungen. Also, du musst das erfassen, dieses Wort. Du musst das Wort sozusagen vom Papier wegnehmen und in dein Herz hineinlegen. Ja, solange es nur auf dem Papier steht oder du hast es gelesen, ist es noch nicht wirksam. Wenn du es aber in dich aufnimmst, ja, gepflanzt an Wasserbächen, ja, der Baum muss auch das Wasser ziehen vom Bach, dass er grün bleibt. So musst du diese geistliche Kraft aus dem Wort ziehen. Wenn du darüber meditierst, nachdenkst, laut liest, aussprichst, bekennst, auf dich beziehst, dann machst du das Wort Gottes lebendig. Dann nimmst du sozusagen vom Papier in dein Herz. Du machst das Wort zu einem Teil von dir. Dann siehst du dich im Wort lebendig. Du, dann ist es nicht irgendwo, wie soll ich sagen, also ein fremdes Ding, ja, so ein Buch wie ein Roman, sondern es wirkt zusammen, du und Gott, weil er ist im Wort. Und wenn du auch im Wort bist, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Dann wird Frucht hervorkommen. Und das glauben viele nicht. Für viele Christen ist die Bibel so ein Nebending. Na ja, ich gehe am Sonntag in Gottesdienst, da höre ich mir wieder Predigt an. Und die schauen die ganze Woche nicht in die Bibel rein. Dann praktizieren sie das nicht, was der Baum praktiziert, der am Wasser gepflanzt ist. Und dann verdorren die. Dann bleibt noch das Religiöse ein bisschen über. Aber wenn man die Decke einmal hochhebt, ist null da. Kein Segen, kein nichts. Vielleicht haben sie es auch sogar ein paar Mal versucht. Ja, 3 Tage lang einmal die Bibel, jeden Tag ein Kapitel gelesen. Dummerweise noch im Hiob gelesen oder so. Oder im Gesetz. Nein, du musst das lesen, wo die Perlen sind. Den Neuen Bund. Das Evangelium, die gute Nachricht. Dann wird es lebendig. Dann funktioniert es nach und nach. Aber nicht nur, weil ich es 3 Tage gemacht habe. Da muss man dranbleiben. Schau dir einen Baum an, der braucht auch Jahre, bis er groß wird. Aber jeden Tag zieht er ein Stück Wasser. Jeden Tag. Und manche Christen müssen erst einen Führerschein machen. Ja, den geistlichen Führerschein. Wie man mit dem Wort Gottes fährt. Ja, wie man mit den Worten anfängt zu lenken. Wie man das Leben lenkt. Ja, aber der Herr hat uns ein Lenkrad gegeben. Ein Steuerruder. Das Wort Gottes in unserem Mund. Diesen Führerschein müssen die meisten Christen erst noch machen. Kannst du mal nachlesen, Jakobus 3, 4, wie das zusammenhängt. Ja, ein paar gute Inputs kriegt ihr jetzt noch über Verheißungen für die Gerechten. Römer 5, 1 fange ich an. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben, gerecht gemacht. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Der hat nichts mehr gegen dich. Zwischen dir und Gott ist Frieden gemacht. Durch Jesus Christus. Ein Bund ist geschlossen worden. Super, oder? Dann Jakobus 5, 16, Teil B. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also wenn du dich als Gerechter sehen kannst, dann macht dein Gebet Sinn. Dann bewirkt dein Gebet was. Dann hast du nicht bloß gebetet. Na, schauen wir mal, sehen wir schon. Oh, nichts passiert. Nein, viel passiert. Es wirkt, das Gebet. Psalm 72, 7. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Heil wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Der Gerechte wird in seinen Tagen blühen. So, solange du hier lebst, wirst du blühen. Fülle von Heil wird sein, weil die Gerechtigkeit es hervorbringt. Sprüche 10,6. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Auf dir, dem Gerechten, liegt ein Segen, nicht ein Fluch. Ja, kennt ihr den Spruch, auf dem Haus liegt der Fluch? Auf uns nicht. Ja, wehre dich gegen solche Aussagen. Auf unserem Haus, auf deinem und meinem Haus, liegt der Segen der Gerechten. Das heißt, der Segen Gottes liegt auf uns. Denke mal an Obed-Edom, der wo die Bundeslade ein paar Tage untergestellt gekriegt hat. Solange die Bundeslade in dem Haus war, war er und sein ganzes Haus, alles rundherum, voll gesegnet. Segen ist auf dem Haupt des Gerechten. Dann Sprüche 10,24. Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Also wir sind ja keine Gottlosen, oder? Ja, dann kommt es ja nicht über uns, wo man Befürchtungen hat. Nein, unser Wunsch, der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Ja, manchmal denkt man, ja, der Herr Gott, der tut nur das, was unbedingt was sein Wille ist und mehr tut er einfach nicht. Er will auch deinen Wunsch mal in Erfüllung bringen. Manchmal hat man einen Wunsch, das nicht vielleicht so wichtig ist für Gott. Aber weil er dich liebt und weil er das gesagt hat, will er dir auch mal einen Wunsch erfüllen. Ja, eine extra Zugabe vielleicht an Segen. Mag ja sein. Was haben wir noch? Sprüche 10,25. Sobald ein Sturmwind daherfährt, ist der Gottlose nicht mehr. Der Gerechte aber ist fest gegründet für ewig. Ja, der Sturmwind, ein Problem, eine Not, eine Krankheit, ein Unfall oder sonst was. Der Gottlose nicht mehr da, weggerafft. Aber der Gerechte, du und ich, wir sind fest gegründet für ewig. Uns wird es nicht treffen. Und das sind solche Dinge, wo man sagen muss, nicht erst auspacken, wenn du schon im Krankenhaus liegst, sondern das sind diese Verse, die man auch immer wieder im Glauben sprechen muss, ins Herz einpflanzen und aus dem Mund sprechen muss, weil das macht es lebendig. Ja, nicht um Gott zu überzeugen, sondern um geistliche Power, die im Wort ist, in deinem Leben auch freisetzen. Ja, die ganze geistliche Welt muss sich nach dem richten, was Gott sagt. Aber sagen tust du das in seinem Namen, in seinem Auftrag. Über deinem Leben musst du das aussprechen, was Gott sagt. Weil dann hat es Gott gesagt. Was haben wir noch? Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Sprüche 18,10. Ja, wenn ein Problem aufgetaucht ist, eine Not, eine Schwierigkeit, dann rufst du den Namen des Herrn Jesus an. Das ist so, wie wenn du zu einem Turm hinläufst. Ja, zu der Zeit damals gab es Schutztürme. Heutzutage gibt es vielleicht einen Schutzbunker oder verstecken sich die Leute in der U-Bahn, wenn Raketen fliegen. Ja, so ist es, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Wir laufen zu ihm und dann sind wir in Sicherheit. So können wir das auf unsere Zeit ummünzen. Sprüche 3,33. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Das ist brutal. Der Fluch des Herrn kann es auch geben, aber eben nur für den Gottlosen. Die Wohnung der Gerechten, die kriegt aber einen Segen ab. Steht eindeutig hier. Ja, und wenn du mal merkst, in meiner Wohnung, da ist irgendwo, irgendwas stimmt nicht, da sind wir eher Schwierigkeiten, eher Streit, eher was sagen wir, Ablehnung da oder irgendwie läuft es nicht rund, dann hast du hier ein Wort vom Herrn. Die Wohnung des Gerechten segnet er. Und du kannst diesen Segen abrufen, du kannst ihn freisetzen, weil er gehört dir. Er gehört nicht dem Gottlosen. So ist das Wort, da machst du es lebendig. Keinerlei Unheil wird dem Gerechten widerfahren, steht in Sprüche 12,21. Aber die Gottlosen sind voller Unglück. Was haben wir noch? Sprüche 13,21. Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt die Gerechten. Ja, da sehen wir, es macht aus, welche Identifizierung du in dir trägst. Hast du dich mit Jesus, dem Gerechten, identifiziert als Gerechtigkeit Gottes? Oder bist du in dir immer noch mit dem Bild eines Sünders unterwegs? Ja, das ist nämlich genau das, was du bist. Und dann verfolgt dich das Unheil. Das ist das Scheiße, oder? Aber wenn du gerecht bist und das auch offenbart bekommen hast in deinem Herzen, dann wirst du Glück haben. Ja, manchmal ist es so, dass man sagt, oh, das war knapp, habe ich wieder Glück gehabt. Jawohl, Glück ist das, was die Belohnung vom Herrn. Sprüche 13, 22 ist noch ganz toll. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Also das ist ein toller Vers. Weil es gibt sehr viele Sünder, die Vermögen haben. Und es ist aufbewahrt für den Gerechten, sagt hier das Wort Gottes. Darüber sollte man mal nachdenken. Da gehört einmal ein bisschen intensiver drüber nachgedacht, denn es dürfte mal sich verändern, ja, dass das Vermögen des Sünders, an den Gerechten abgegeben wird. Weil der Sünder, der macht meistens sündige Dinge mit seinem Vermögen. Und der Gerechte, der kann mit seinem Vermögen umgehen. Ja, der soll es haben. Der Gerechte hat zu essen bis zur Sättigung seiner Seele. Aber der Leib der Gottlosen bleibt leer, steht in Sprüche 13, 25. Kann nicht sein, dass die Gerechten die sind, die am Hungertuch nagen und von einem Problem zum anderen laufen. Dann stimmt einfach was nicht. Dann ist irgendwas nicht offenbar. Weil das ist nicht das, was Gottes Wort sagt. Dann hat er nicht die Wurzeln zum Wasser ausgestreckt. Was haben wir noch? Eine Vers, Sprüche 15, 6. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat. Ich kann sagen, wir haben immer genug. Die Speiskammer ist immer voll, die Gefriertruhe, die Kühlschränke. Wir haben immer da, was wir brauchen. Und wir haben nicht Zerrüttung, sondern wir sind in Einheit zusammen. Ja? Fern ist der Herr von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten hört er. Sprüche 15, 29. Weil die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien, auf ihr Beten. Psalm 34, 16. Und so weiter. Jetzt mache ich da mal Schluss, sonst wird es einfach zu lang. Leute, einen kurzen Lobpreis machen wir aber dann noch, oder?